herzlich willkommen zum Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren darf, denn Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein. Erfahre von Unternehmerinnen, welche Herausforderungen, Stolpersteine, aber auch Erfolgserlebnisse ihnen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begegnen. Mein Name ist Christine Abbühl und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich wirklich, denn heute bin ich auf dem Weg nach Basel, um mich mit Vidyanti Vinato zu unterhalten. Die junge Frau hat ein Modelabel gegründet und stellt Kleider her. Besondere Kleider selbstverständlich, nachhaltige Kleider. Und was an diesen Kleidern nachhaltig ist und was auch an ihrem Unternehmen nachhaltig ist und an ihrer Idee vom Business, das wirst du erfahren in dieser Podcast-Folge. Bleib unbedingt dran. Vidyanti, wir sitzen hier in deinem kleinen Homeoffice mit schönen Kleidern um uns rum und viel Material im Sinne von Unterlagen, was es alles so braucht. Und ich bin sehr gespannt, was du uns erzählen willst, weil du machst ganz schicke Kleider und die sind auch noch nachhaltig. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Habe ich mich schon immer für Mode interessiert, eigentlich von der Schule an auf, und wollte auch Modedesign studieren und große Designerin werden, habe aber auch eine hohe technische Affinität und habe dann Bekleidungstechnik studiert. Damals war das Thema Nachhaltigkeit nicht Nummer eins. Das ist, und bei uns hieß es dann noch Veredelung und Ökologie. Und erst, wie ich mit dem Studium fertig war und raus bin in die Industrie, ich habe mir gedacht, ich fange nicht in einem kleinen Atelier an. Ich möchte erst mal lernen, wie produziert wird. Was passiert da eigentlich? Und mit dem Schritt, die Diplomarbeit in Bangladesch zu schreiben, in Dhaka, wurden mir dann sehr stark die Augen geöffnet, was wirklich passiert in der Industrie, was gut ist und was schlecht. Dann habe ich tatsächlich in verschiedensten Unternehmen gearbeitet und viele Dinge haben mich erschrocken. Viele Dinge, wo ich mich ständig gefragt habe, muss das so sein? Was muss man tun, damit sich die Arbeitsumstände ändern? Und ich habe auch diesen starken Preisdruck gespürt, dass so viel nur über den Preis geht. Ja, und nach vielen, vielen Jahren, also ich kürze mal meinen Lebenslauf ab, viele Jahre, viel gesehen, viel versucht, auch in den Führungsebenen, aber der Profitdruck war einfach zu hoch, wo ich mir dann gesagt habe, so, jetzt komme ich, versuche es jetzt einfach mal selber. Ich kenne die Produktion, ich habe ein gutes Netzwerk mit Lieferanten und wenn ich die Möglichkeit habe, die Entscheidung so zu treffen, wie ich sie für richtig halte, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, ein nachhaltiges Label zu gründen und zu halten und langfristig auch bestehen zu bleiben?
Also deine Idee war von Anfang an, also nachdem du gesehen hast, okay, ich kann ein großes Unternehmen nicht dazu bewegen, dass es nachhaltiger wird, dass du ein nachhaltiges Modelabel hast, aber du bist nicht die sich an die Nähmaschine setzt. Richtig?
Genau, weil ich denke, um einen Impact zu machen, ist es einfach auch größer gedacht. Und dadurch, dass ich viel in der Produktion war, habe ich ja gesehen, was geht und was alles möglich ist, theoretisch. Und dass es einfach nicht gemacht wird und die Entscheidung nicht in die Richtung getroffen, weil ja, Nachhaltigkeit hat seinen Preis, selbstverständlich. Sowohl im Sinne von Menschenrechten als auch in der Produktion.
Was machst du jetzt in der Produktion ganz anders?
Ganz anders macht man ja nichts. Aber die Auswahl der Partner. Und ich bewerte halt für mich auch immer Risikominimierung. Ich habe jetzt für mich auch entschieden, dass ich erstmal nur mit Portugal arbeite. Klar, das eine ist, Portugal hat, ist in Europa, es ist näher zugänglich, hat dementsprechend schon ein paar Nachhaltigkeitspluspunkte. Qualität ist sehr gut. Aber was auch Tatsache ist, Asien braucht, dafür braucht man auch einfach Volumen. Das ist auch so. Und mit den kurzen Wegen nach Portugal, man kann auch kleinere Mengen machen. Die haben nicht diese Riesenmaschinen, die es auszulasten gibt. Aber dennoch achte ich darauf, also ich kenne Produktion, dass Maschinen voll ausgelastet werden und ausgelastet, ja, es ist zum Beispiel Färbereien, es gibt Färbetrommeln, die brauchen eine, oder idealerweise hat man die mit zu einer gewissen Kapazität gefüllt, dass auch, ja, 400 Meter oder Stoff oder sowas ungefähr, ja, gefärbt werden in einem Zug. Das ist wie eine Waschmaschine auslasten, anstatt sie voll auszulasten, nicht nur ein Kissen reinzutun, sondern eben dann die ganze Bettwäsche und die Maschine voll auslasten, weil, ja, wenn es nicht ausgelastet wird, verschwendet man Wasser.
Das heißt, du bist schon in der Planung, wie viele Stücke du produzieren willst und herstellen lassen willst, an Nachhaltigkeitskriterien gebunden, die damit zu tun haben, welche Maschinen benutze ich dafür und welche Mengen muss ich dafür dann auch einsetzen.
Genau, ja. Deswegen habe ich auch nicht sehr viele Farben, sondern konzentriere mich einfach nur auf bestimmte Farben, aber habe die optimal in der Produktion ausgenutzt.
Ja. Du produzierst ja Damenkleider.
Ja.
Und du hast wirklich ganz wenig verschiedene Modelle und auch ganz wenige Farben. Und trotzdem hast du ja nicht nur wegen der Farbe und wegen der Modellanzahl Nachhaltigkeitskriterien, oder?
Nein, also Nachhaltigkeit bedeutet für mich auch Langlebigkeit. Und ich denke, das ist auch über die Jahre etwas verloren gegangen. Ich weiß nicht, was zuerst war, der Push vom Kunden oder der Push von der Industrie, dass immer etwas Neues rauskommen muss und alles in Fast-Fashion-Richtung getrieben wird. Und dementsprechend sind Qualitätsstandards auch runtergegangen. Also viele Brands bieten gar nicht die Qualität, die sie geben könnten, weil der Kunde sie auch oft gar nicht, ja, so lange nutzen möchte. Und mir ist halt auch wichtig, dass ich auf sehr gute Qualität achte bei der Auswahl und dass die Kleider auch langlebig sind. Und dementsprechend ist es auch schlicht, deswegen sind meine Designs zeitlos, ich folge nicht den letzten Trends, aber für jeden individuell, ja, zu stylen, dress up, dress down, wie es einem am liebsten ist. Ja.
Also nur so als kleine Zwischenbemerkung, alle, denen jetzt so Sack und Asche vor Augen ein Bild auftaucht, ja, so nach dem Motto, diese Öko-Fritzen, ja, das ist nicht so. Es sind sehr, sehr schicke Kleider, die, ja, man durchaus in der Boutique findet.
Ja, ja. Ja, das, die Idee war auch tatsächlich, also dadurch, dass ich sehr viel auch als Beraterin mal tätig war und man im Hosenanzug rumläuft, der nicht gerade bequem ist, oder Etui-Kleider sind wunderschön, aber sie sind nicht bequem, war es dann auch eben die Idee, ein bequemes Kleid zu entwickeln. Und ja, für mich ist Nachhaltigkeit einfach ein Standard. Dann gucke ich halt, wie setze ich das um. Aber das war auch eine neue Zielgruppe, die ich halt irgendwie im Auge hatte, einfach dadurch, dass ich selber auch in den Situationen war. Man muss dann Verwaltungsratssitzung, muss ordentlich aussehen, aber trotzdem am gleichen Tag geht man noch mit Freunden aus oder andere müssen ihre Kinder abholen, und wenn man dann ständig alles in dem unbequemen Etui-Kleid machen muss, ist das weniger schön.
Das ist nicht so lustig.
Ja.
Hast du den Stoff irgendwo gefunden, dass du sagst, ich kaufe den irgendwo ein und färbe ihn dann entsprechend, oder wie kommst du zu dem Stoff?
Also gefunden einfach so nicht. Ich habe eine lange Reihe an Tests gemacht. Also ich habe für mich definiert, ich möchte ein bequemes Kleid haben. Und dann gab es verschiedene Stoffe. Und das Kriterium auch. Ich möchte ein bequemes Kleid haben, ohne Elastan. Also 100% Bio-Baumwolle. Wie schaffen wir das? Gerade auch, weil wenn man eben elegant im Business ist, dann, ich weiß nicht, Frauen kennen das, man oder man nennt das Rücksprung, wenn man zu lange gesessen hat, dann beugt sich sonst bei zu viel oder bei zu wenig Elastizität der Hintern aus. Und man möchte halt, dass das Kleid wieder schnell in Form geht. Also braucht man eine gewisse Elastizität. Ich habe verschiedene Stoffe ausprobiert aus 100% Bio-Baumwolle. Und das, also verschiedene Stoffe in dem Sinne, verschiedene Technologien, wie sie gestrickt werden. Und das ist jetzt eine Strickung, also auch keine neue Innovation, die man mehr für Performance-Kleidung nimmt, also für Sportbekleidung, weil dort braucht man hohe Elastizität. Und ja, und ich dachte einfach, ja, wenn man jetzt diese Elastizität mit, also diese Strickung nimmt, aber mit 100% Biobaumwolle für Performance von Day to Day, könnte das ja ausreichen, denn im Sport sind wir ja wiederum nicht, also brauchen wir vielleicht dann auch nicht das Elastan, und das funktioniert in 100% Biobaumwolle.
Das heißt, ja. du hast gar nicht auf den bestehenden Stoff zurückgegriffen, sondern du hast geguckt, wie kann ich den Stoff herstellen, den ich eigentlich möchte.
Also der Stoff hat in der Tat doch schon existiert, aber der Lieferant hat ja hunderte von Stoffen, hunderte von Möglichkeiten, und dementsprechend gibt man dem ja vor, was man genau sucht, und kann selber noch, oder ich kann zum Glück ja meine Erfahrung mit einbringen und konkret nachfragen, gibt es auch sowas, und dann kann er mir was vorschlagen und ich kann verschiedene Sachen ausprobieren.
Okay, das heißt, eine normale Schneiderin geht auf irgendeine Stoffmesse und kann da so ein paar Stoffballen sich angucken und was aussuchen. Genau, ja. Und du konntest zum Produzenten gehen und sagen, hey, ich suche diese Art von Stoff, die die und die Kriterien erfüllen muss, und ja, hast wie einen anderen Zugang dann auch zu dem Markt. So.
Denke ich mal, ja. Ja. Ja, und dann wird halt probiert. Ja. Probieren muss man trotzdem, was gut funktioniert, und ja.
Wie lange hast du probiert, bis du gesagt hast, so, das ist jetzt genau die Art von Stoff, die ich brauche für meine Kleider?
Ich glaube, wir haben 5 oder 6 verschiedene Stoffe ausprobiert.
Und ausprobieren heißt, ihr habt Kleider gemacht und die selbst getragen, oder?
Ja, Kleider, ja, genau. Ja. Also das ist dann alles noch das Prototyping, was ich mache. Also die Kleider habe ich alle selber genäht, dann noch die ersten, um das zu testen und dann eben selber zu gucken, wie das funktioniert. Und ja, und was auch wichtig war, ist eben das Knittern, dass es so wenig wie möglich knittert. Und das kann man dann auch, also so ein Handgriff reicht einfach nicht. Man muss es halt einfach mal tragen und fühlen.
Man muss es tragen, man muss ja den Koffer schmeißen, wieder auspacken.
Ja,
okay. Genau. Es ist ja eigentlich eine sehr praxisnahe Testart, bis du zu dem Teil hinkommst, wo du sagst, ja, damit möchte ich auch auf die Menschheit losgehen, oder?
Ja.
Du selber bist ja sehr schlank. Hast du auch in deinem Testteam andere Frauen drin gehabt, die ganz andere Proportionen haben und damit vielleicht irgendwann gesagt haben, du, diese Art von Kleid, nein, das geht nicht? Oder wie gehst du mit der Thema?
Also ehrlicherweise, ich glaube, bei den Protos hatte ich das noch nicht, da war es ich allein. Und es ist dann auch immer so ein bisschen eine Kostenfrage, dass man nicht mehrere Größen schneidert, sondern erstmal mit einer vorangeht. Und aber ja, ich habe tatsächlich doch jetzt 2, 3 Freundinnen im Kreis, die auch gewillt sind, es muss auch jemand gewillt sein, mitzumachen, mitzutesten, sich ablichten zu lassen. Das kommt auch noch dazu, damit es eben auch andere Kundinnen überzeugt. Und wir sind aktuell bis Größe L, also 42. Ich habe mich dann nicht weiter getraut erstmal, und gar nicht, weil ich es nicht anbieten möchte, sondern dadurch, dass ich auch einen sehr tiefen Background in Schnitttechnik habe, kenne ich die Challenges für Größen ab 44, um da eine gute Passform zu bekommen. Das ist nicht einfach. Und Passform ist mir sehr wichtig auch. Wir haben auch an der Passform lange gearbeitet, dass es auch wirklich bequem ist, die Armlöcher nicht zwicken, es nicht keine Schrägzüge gibt. Und bei den, ab 44 müssten wir noch mal intensiver testen, aber das ist jetzt tatsächlich in Planung. Das habe ich jetzt angestoßen. Ich sollte nächsten Monat die ersten Protos in Größe XL bekommen und dann werde ich eben in dem Kreis der Damen, die sich bereitstellen, mal zu testen, gucken, was wir da machen können.
Ja. Ich kann mir vorstellen, ein Kleid, was in der, sag ich mal, in der Größe S sehr schön aussieht, mit genau dem gleichen Schnittmuster, sieht vielleicht in L dann nicht mehr so wunderschön aus, weil der Frauentyp ja auch ein anderer ist, oder? Das Kleid wirkt dann ganz anders.
Es wirkt anders, aber ich würde nicht sagen, dass es weniger schön ist.
Okay, aber es ist, der Schnitt ist nicht einfach nur, das sind dann 3 Zentimeter mehr überall.
Nein, man muss halt deutlich, weil man wächst, wird ja nicht größere Größen entwickeln, sei nicht proportional. Und da gibt es auch viele Wissenschaften hinter, wie man Messungen gemacht hat, Reihenmessungen gemacht hat und auch in den größeren Größen, dass man richtig, man nennt das Gradieren und die Größen entwickeln, dass sich dann ja eben Oberweite und Taille entwickeln sich halt nicht proportional aufwärts.
Wenn du jetzt aus so einem Stück Stoff etwas rausschneidest, dann ist ja immer Abfall dabei.
Ja.
Ist das auch ein Nachhaltigkeitsaspekt bei dir, dass du sagst, du versuchst so viele Teile wie möglich aus diesem Stück Stoff rauszubekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen war auch die Entscheidung, dass ich einen Stoff nehme. Also ich habe wirklich nur diesen einen Stoff und dann verschiedene Farben. Jetzt schauen wir gerade, dass wir vielleicht... Ja, es kam dann auch zurück, weil die Taschen auch aus dem gleichen Stoff sind, der dann auch etwas dicker ist. Ich habe mich erst geweigert, einen weiteren Stoff herzustellen, der etwas dünner ist. Ich weiß nicht, das kennt man vielleicht auch von Anzughosen, dann gibt es ja diesen Futterstoff. Und weil der Verbrauch auch wiederum zu wenig ist, habe ich erstmal gesagt, wir machen es aus dem gleichen Stoff, aber wir testen jetzt gerade auch dünnere Qualitäten und dann wäre für mich die Lösung, okay, dann ist es halt nicht die gleiche Farbe, dann mache ich halt einen, weil es dann sowieso innen ist und nicht sichtbar, vielleicht in dem Mofi-Blau. Das könnte man dann wieder nutzen als Designtrick oder ja, da was Neutrales zu sehen. Ja.
Also gibt es auch ständige Anpassungen?
Es gibt immer etwas zu optimieren, ja. Doch, ja.
Ah, wunderbar. Du tust deine Kleider ausschließlich online vertreiben, oder?
Ja, ja.
Ist das dein Ziel, dass das nur online geht? Oder sagst du, nein, ich hätte eigentlich auch Interesse, in verschiedene Boutiquen reinzukommen mit meiner Kollektion?
Absolut. Also das wär schon toll, wenn wir in mehr Boutiquen vertreten wären. Ich bin jetzt nicht so eine gute Salesperson. Ich fand es sehr schwierig. Ich gehe mit meinem Rollkoffer los, Tour gemacht in Basel und auch in Zürich. Es ist auch ganz schön erniedrigend manchmal. Und wenn es das eigene Produkt auch noch ist und dann sagt jemand, ach, und mir gefällt das Design nicht, das tut schon weh. Das muss man erstmal wieder wegstecken können. und ich denke auch einfach, ja, vom Timing. Ich habe jetzt auch nicht das beste Timing gehabt nach Corona. Waren viele Lager voll, viele Boutiquen haben gesagt, sie nehmen jetzt erstmal keine neuen Brands und jetzt ist Inflation, jetzt gleiches Spiel. Also ist online schon eine ganz gute Möglichkeit. Dennoch, ja, idealerweise, und ich finde auch, dieses Probieren ist einfach wichtig. Das sucht auch unsere Kundin, dass sie anprobieren kann.
Ja. Also für mich persönlich wäre das auch immer ein Hinderungsgrund. Ich bestelle nie Online-Kleidung, weil ich muss das fühlen, ich muss das tragen, ich muss gucken, ob ich mich wirklich wohlfühle. Aber da lässt sich bestimmt was machen. Ja. Falls eine Zuhörerin oder ein Zuhörer dabei ist, meldet euch, wenn ihr eine Boutique wisst, die unbedingt die Kleider von Mofi, sag nochmal den Namen richtig, ich sag den Namen nicht richtig.
Mofi,
ins Sortiment nehmen möchte. Was Nachhaltigkeit angeht, hast du ja nicht nur das Kleid und die Produktion von dem Kleid und die Langlebigkeit. Was passiert, wenn dann die Langlebigkeit ihr Ende erreicht?
Ja, die Kleider sind aus 100% Bio-Baumwolle, also einfach rezyklierbar. ich kann jetzt oder ich biete nicht eine Rücknahme an aktuell, weil ich einfach auch nicht weiß, wie lange wir bestehen bleiben. Das ist einfach so, weil ich gehe davon aus, dass die Kleider schon 4-5 Jahre getragen werden. Und bis sie, dann gehen sie vielleicht an den nächsten, an Secondhand. Und bis sie dann wirklich am Ende sind, ja, ist es noch ein längerer Weg. Habe ich noch nicht die Infrastruktur, das aufzusetzen. Aber der erste Schritt war schon der Gedanke, eben von vornherein zu sagen, ich möchte ein reines Material. Und ja,
deswegen dass du auch dieses, Richtung Kreislauf gehen kannst.
Ich kann, genau, die Schritte schon getätigt sind. Ich habe kein Elastan, es ist alles schon so durchdacht, dass es einfach zu rezyklieren wäre, wenn ich eine gute Möglichkeit finde, das zu integrieren. Aber ja, es ist alles, es ist schon in die Richtung gedacht und umgesetzt
wird. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass ich zumindest da schon dran gedacht habe und ich einfach mal drauf losgemacht habe und dann hinterher feststelle, oh, jetzt habe ich mir eigentlich alles verbaut. Oder?
Genau, ja.
Super. Super spannend und interessant. Merci vielmal.
Ja, sehr gerne.
War spannend, oder? Mich hat besonders begeistert, dass dieses ganzheitliche Denken bei Vidyanti total drin ist. Sie hat sich überlegt, wie komme ich daran, wie gehe ich damit um und was mache ich damit, wenn das alles zu Ende ist sozusagen. Und all diese Gedanken hat sie einfließen lassen in ihr Produkt. Begeistert mich. Dich auch?
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren darf, denn Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein. Erfahre von Unternehmerinnen, welche Herausforderungen, Stolpersteine, aber auch Erfolgserlebnisse ihnen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begegnen. Mein Name ist Christine Abbühl und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.